jetzt.
Fangen wir doch mal an.
Nein, 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 nein. So. Also gut. So. So wie ich am Anfang gesagt habe, meine Art der Auslegung ist immer dieses Kreise drehen wie ein Raubvogel. Wir haben jetzt den ersten Kreise gedreht, jetzt vorhin schon ein bisschen engeren Kreisen. Das heißt einfach Haggai, Zacharia und Maleachi ein bisschen in den Kontext gestellt, dass wir die einzelnen Schwerpunkte kennen. Jetzt können wir noch ein bisschen jetzt mehr hinein und noch tiefer steigen und uns ein bisschen den Aufbau von diesem Buch anschauen, die Gliederung. Je nachdem, welchen Kommentar ihr oder wie viele Kommentare ihr nehmt, ob eine Bibel mit Gliederung habt, vielleicht dieses, wie heißt das, Projekt da, das so diese im Internet Bible Project gibt es ja, da gibt es ja auch die Gliederungen oder den Aufbau von diesen Dingen. Und ich habe ich habe keine Gliederung gesehen, wo alle ungefähr gleich sind. Das heißt, ja, genau sowas im Prinzip. Das ist auch eine Art der Gliederung. Ich mag sowas mit Bildern und so. Aber selbst ich habe nach meinem Verständnis, habe ich jetzt keine Gliederung gefunden. Sag, ja, okay, das ist genau das. Die meisten gliedern das Buch in zwei Teile, zwei bis drei Teile. Und selbst diejenigen, die sagen zwei Teile oder drei Teile, sind sich aber dann nicht einig, wo beginnt der erste und wo hört der erste oder wo beginnt der zweite und so weiter. Und das ist spannend. Allein das ist für mich aber schon auch eine Erkenntnis, nämlich, dass es gar nicht einfach ist, dieses Buch zu gliedern. Es ist wirklich sehr schwierig, dass die meisten Ausleger da einfach nicht einig sind. Und von daher, ich denke nicht, dass die Gliederung der Schlüssel zum Verständnis ist. Das ist Christus. Aber die Gliederung hilft ungefähr, dass man sagt, okay, wie baut sich das Ganze auf? Und die zeigt auch zugleich die Theologie eines Auslegers. Das heißt, wenn ich mir die Gliederung anschaue und wie die Punkte überschrieben werden, dann habe ich ungefähr schon ein Gespür, okay, wo geht die Reise hin und was ist das Verständnis von diesem Ausleger, von diesem jeweiligen Buch. Ja? Ich mag es gerne immer in Dreiteilung, einfach nur wegen der Dreierzahl, aber ich möchte nicht zwanghaft immer diese Dreiteilung auf ein biblisches Buch aufdrücken. Aber wenn mir das Buch das hergibt, dann nehme ich es gern, das kann man sich gut teilen. In dem Fall glaube ich, dass aus Zacharia wir die Hinweise haben, dass es wirklich eine Dreiteilung gibt. Wie gesagt, darüber sind viele einig, dass es eine Dreiteilung gibt, aber nicht alle sind sich einig, wo und wie wird das abgegrenzt. Die größte Unsicherheit oder Uneinigkeit besteht darum, welchen Zusammenhang hat Zacharia 9 bis 14. Also diese Kapitel 9 bis 14, wie stehen sie zu dem Rest vom Buch Zacharia? Und nicht wenige behaupten, vor allem historisch-kritische Theologen, behaupten, dass Zacharia 9 bis 14 überhaupt nicht von Zacharia geschrieben worden ist. Also das gehört gar nicht zu diesem Buch, wurde nachträglich hinzugefügt. Und das ist nämlich ganz anders und ganz andere Sprache und da fehlen ganz viele Dinge und darum kann es nicht sein. Und vor allem, da ist ja, wenn ich sage 9 bis 14, da kommt das schwierige Kapitel 14 und es kommt eigentlich gar nicht von da. Nein, ich glaube schon, ich bin davon überzeugt, dass es vom gleichen Geist inspiriert ist und von daher auch in die Botschaft dieses Buches hineingehört. Das Entscheidende ist, schaut mal, das Entscheidende ist gar nicht so sehr, und das da nochmal, ob Zacharia geschrieben hat oder nicht, ich glaube, dass er es geschrieben hat, sondern das Entscheidende ist, warum der Geist Gottes dieses Buch so aufgebaut und diese Botschaft so hineingepackt hat. Das ist, er ist der Autor und er hat, ich sage es in Ehrfurcht, eine Idee. Das heißt, er hat sich überlegt, was will ich, dass Zacharia verkündigt und was davon nehme ich und baue es auf? Was sage ich am Anfang, was sage ich dann, was sage ich dann? Das soll eine Botschaft geben. Das heißt, es gibt eine Logik im Aufbau, es gibt eine Struktur. Und diese Struktur wird aufgebaut auf einer Botschaft. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich eine Predigt halte, dann sage ich, was will ich vermitteln, oder? Und dann überlege ich, wie baue ich das auf, dass das rüberkommt. Zumindest versuche ich es. Ob das bei den Zuhörern ankommt, Nicht immer. Liebe Freunde, schaut mal, da ist einer von Gott inspirierter Prophet. Er übermittelt die Botschaft und baut es auf. Und wir hocken da und Theologen da und streiten darüber, was das bedeutet. Dann kommt so ein Hansens Willi, der nicht ein inspirierter Prophet ist, und hält eine Predigt und alle erwarten, dass das super logisch und super klar und alle verstehen, dass nach allein gehen soll, alles klar. Versteht ihr, was ich meine? Wenn das schon schwierig ist, dann seid gnädig mir gegenüber, dass wenn ich das verkündige, nicht sofort allen alles klar ist. Auch euch, wenn ihr die Wahrheit verkündigt, erwartet nicht, dass allen alles klar ist. Wenn selbst Zacharia dann sagt, was bedeutet das? Dann erwartet nicht, dass alle anderen, also ich erwarte nicht, dass ich die Totschlagargumente und Beispiele euch bringe und ich fahre nach Hause und alle wissen Bescheid. Ich rechne damit, dass bei vielen viele Fragezeichen offen bleiben, dass ihr am Kopf euch gerade, ich rechne sogar, dass der eine oder andere sagt, was erzählt er da überhaupt? Damit rechne ich von vornherein. So, allein aus dem Grund, dass ich nicht enttäuscht bin. Und dass ich dann nicht dann ernüchternd denke, hey, die mögen es ja gar nicht. Ich gehe sogar erstmal davon aus, dass das überfordert. Das ist auch meine Erfahrung auch. Ja, aber ich weiß, dass der Geist genau so arbeitet und dass er bei den Seinen durch die Überforderung anfängt, etwas zu wirken. Und da bin ich guten Mutes. Ja. Und so, wir haben so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte nach dieses Buch und müssen immer noch an diesem Buch arbeiten. Ja. Von daher, es gibt eine gewisse Logik. Wie würdet ihr eine Gliederung, nach was würdet ihr ausschauen und wie würdet ihr versuchen, dieses Buch zu gliedern? Ihr habt es schon ein paar Mal gelesen, ihr lest zwischendurch. Wenn ich euch die Aufgabe geben würde, hätten wir jetzt mehr Zeit, wäre es jetzt eine Gelegenheit, würde ich sagen, ihr habt ungefähr jetzt eine Stunde Zeit, gliedert mal dieses Buch. Wäre eine Aufgabe, wenn wir so ein Studium intensiver machen würden. Und dann wäre ich gespannt, wie ihr, jeder Einzelne von euch das gliedert. Wie würdet ihr vorgehen? Habt ihr eine Idee? Oder habt ihr es schon mal gemacht? Zum Beispiel. Also das heißt, man geht und schaut sich im Text an, was ist da? Und wenn es heißt natürlich, und ich schaute des Nachts und ich hob meine Augen und sah und ich hob meine Augen und sah und er ließ mich sehen. Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich wieder, wie ein Mann in dem Schlaf geweckt worden ist. Und ich hob wieder meine Augen auf, sah. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir. Und so weiter. Und ich hob wieder meine Augen auf, sah. Wenn ich das lese, dann merke ich, okay, da ergibt sich allein durch diese Formulierung eine Struktur, oder? Und das ist der Grund, warum es in euren Bibeln schon vorgearbeitet ist. Das heißt, erste Vision, zweite Vision, dritte Vision, fünfte. Dann haben wir 8 Nachtvisionen, okay? Das ist zum Beispiel, da erarbeitet man aus dem Text, das ist jetzt nicht so schwierig, weil dann weiß man auf jeden Fall, man hat 8 Nachtvisionen. Aber dann kommt nach den 8 Visionen, schaut mal, Kapitel 6, Vers 9, und das Wort des Herrn geschah zu mir. Was ist das jetzt? Ein neuer Abschnitt, beginnt ein neuer Teil, gehört das zu den Visionen dazu oder gehört es nicht mehr zu den Visionen dazu, oder? Da beginnt schon die Arbeit mit der Gliederung. Wohin platzieren wir diesen Abschnitt? Und dann Kapitel 7. Geht's ja weiter. Ist das jetzt ein neuer Abschnitt? Beginnt etwas Neues? Oder gehört das noch zu den Visionen? Und wenn ihr die Gliederung an euch, der eine sagt, zum Beispiel das, was du da hast, das sagt Kapitel 7 und 8, gehört zu dem ersten Teil. Das ist sozusagen der Abschluss von den Visionen. Ja? Ich teile diese Meinung nicht. Ja? Ja, so, aber das nur, ohne es zu verurteilen und sagen, das ist böse und schlecht, gar nicht. Das ist einfach die Art, wie sie es verstehen und auslegen. Und da sollen sie erst selber gewiss sein. Aber ich denke nicht, dass das so ist. Aber das ist, ich will damit nur sagen, das ist die Frage, die wir stellen. Wo ordnen wir diese Abschnitte ein? Weil durch die Abgrenzung weiß ich, okay, beginnt jetzt ein neuer Gedankengang oder schließt das den alten ab? Und dementsprechend hilft es mir beim Auslegen und beim Verstehen. Könnt ihr mir soweit folgen? Also Gliederung ist nicht einfach nur eine Spielerei, dass ich so irgendwas gegliedert habe, sondern es soll helfen, das ist wie ein Skelett, ein Gerüst. man gliedert es und man versteht und dann nimmt man den Inhalt nach der Gliederung und hängt, ah, okay, das ist ein Muskel, das ist Haut, das ist hier das, das ist das, und dann füllt man dieses Skelett und dann irgendwann bekommt man eine schöne Gestalt. Ja. Aber das, diese Arbeit, und das war die erste Zeit meines Studiums, ich musste alle Bücher der Bibel musste ich gliedern. Im intensiven Studium, da ging meine Gliederung, keine Ahnung, vom Jakobusbrief ist das so, da ging sie über so viele Seiten, weil ich im Prinzip bis zum letzten Satz alles dann gegliedert und geschaut, wo passt das hinein, wo. Und diese Aufgabe gebe ich gerne dann, wenn ich den Kurs Exegese unterrichte, das heißt Auslegen der Bibel. Ein biblisches Buch, los geht's, erste Aufgabe, gliedere es. Das heißt, das muss man lesen, lesen, lesen und dann verstehen, wie wird der Gedankengang aufgebaut? Was kommt zuerst, was führt ein, was kommt danach? Das ist eine sehr gute Übung. Und damit habe ich mich jetzt Wochen beschäftigt, weil dieses Buch ist nicht einfach zu gliedern. Und bei manchen Büchern kann man es gar nicht so gliedern. Wie gesagt, Jakobusbrief zum Beispiel, erster Johannesbrief, hebräisches Denken, das ist zirkular, wiederholend, vertiefend. Das heißt, ein Gedanke wird aufgegriffen, wird erklärt und dieses Gleiche wird nochmal erklärt, aber aus einer anderen Perspektive. Wird nochmal vertieft, nochmal vertieft. Und mit jeder Vertiefung bekommt man mehr Details, mehr Inhalt, Offenbarung, nichts anderes. Das heißt, hier geht es nicht einfach nur um eine lineare Zeitabfolge. Das geschah am Anfang, dann kommt das und das wird auch so alles nacheinander passieren. Gerade bei Sacharja ist es so wichtig, dass wir nicht hier eine lineare Struktur haben, sondern ein Thema. Und ich habe euch einen Schlüsselvers vorgelesen. Gott wird sich seiner Stadt, er wird sich Zion nochmal erbarmen, zuwenden, es nochmal erwählen. Und dieser Gedanke oder diese Aussage wird jetzt durch verschiedene Visionen, durch verschiedene Nachtgesichter, durch verschiedene Ereignisse erklärt, beleuchtet, vertieft und somit verkündigt, prophezeit. Und diesen Gedankengang aufzugreifen, dem zu folgen, ist spannend und sehr herausfordernd. Jetzt ist es so, was hilft mir? Was hilft mir bei der Gliederung? Wenn ich die Visionen, Nachtvisionen lese, dann ist es für mich, das sind schon Sehnen. Ich brauche die Knochen. Ich muss erst an die Knochen, bevor ich an die Sehnen gehe. Und dann komme ich ans Fleisch. Und irgendwann mal ziehe ich dann die Haut drüber. Ja? Aber ich beginne bei den Knochen. Und das ist, oder in einem anderen Bild, ich beginne bei dem Stamm, bei dem Baum. Was ist der Baumstamm? Dann kommen Äste, dann kommen Zweige, dann kommen Blätter und dann kommen die Früchte. Wir sind immer da so schnell über die Früchte und die Blätter nachzudenken und haben keine Ahnung, wie das eigentlich mit diesem Baumstamm zu tun. Ja? Aber wenn ich weiß, dieser Baumstamm, das ist ein Apfelbaum, dann wird es mir einfacher, später die Frucht anzuschauen, dann muss ich nicht mehr spekulieren, ist das jetzt eine Birne oder was ist das? Ich weiß es, wir sind beim Apfelbaum. Ich rede Ihnen ein Bild, ja. Und so hilft das, dass wir können auch sagen, einen roten Faden erkennen. Und dann hilft das uns, präziser zumindest, genauer zu sein. Bevor ich das sage, möchte ich noch eine Sache sagen, weil ich jedes Mal, wenn ich auf dem Zimmer sage, das will ich doch Ihnen noch mal sagen, und dann vergesse ich es. Und deswegen sage ich es gleich, auch wenn das ein bisschen jetzt aus dem Kontext heraus ist. Wenn wir das Buch Sacharja lesen und nicht nur das Buch, aber wir sind jetzt da und es ist kein einfaches Buch. Mut zur Lücke, sage ich euch. Wenn ihr etwas nicht versteht, kein Problem. Man muss nicht zwanghaft alles sofort deuten können. Und wenn es da steht und zum Beispiel keine Erklärung da ist und uns auch bis jetzt keine Erklärung sich erschließt, dann darf man es einfach auch mal stehen lassen. Da fällt einem kein Zacken aus der Krone und man sagt, oh, du bist aber kein guter Ausleger. Man darf, also nochmal, wenn Sacharja sagt, ich verstehe es nicht, dann dürfen wir auch sagen, ich verstehe es nicht. Und es braucht, bestimmte Dinge brauchen mehrere Durchgänge und ein längeres Arbeiten, bis sich manches erschließt. Als ich zum Glauben kam, zum lebendigen Glauben kam, ich war 22. Ich bin vom christlichen Elternhaus aufgewachsen, das kannte ich alles, die Geschichten, alle bekannt. Aber zum lebendigen Glauben kam ich mit 22. habe Christus erkannt. Dann fing ich erst wirklich an, die Bibel zu lesen. Und ich weiß nicht, wie viele Fragezeichen ich hatte. Sehr viele Fragezeichen. Und viele habe ich an meinem Rand meiner Bibel immer Fragezeichen, Fragezeichen. Wenn ich frage, bleibt dumm. So, Willi will es wissen. Also frage ich. Und ich stelle Fragen. Und ich habe viele Fragen, viele Fragen. Und es gab so bestimmte Fragen, die haben mich sehr brennend interessiert. Und ich sagte, Herr, ich verstehe es nicht. Warum so? Warum so? Warum schreibst du es so? Und es kam keine Antwort. Aber interessanterweise, es kam, da habe ich etwas verstanden, da habe ich etwas erkannt, da habe ich... Und nach einer Weile, bei manchen Dingen ging es jahrelang, 2, 3, 4 Jahre, kam ich wieder an diese Stelle mit dieser Frage und ich denke, warum habe ich da ein Fragezeichen? Da habe ich es ausradiert. Warum habe ich, wieso war das für ein Fragezeichen? Dann erinnerte ich mich, stimmt, damit habe ich doch vom Herrn gerungen und gesagt, ich verstehe es nicht. Der Herr hat mir aber das gezeigt, das gezeigt, das gezeigt. Und nachdem ich das verstanden habe, war das für mich keine Frage mehr. So, das ist wichtig, weil er stellte mir diese Frage, die ist eigentlich in das größere Ganze und daher verstand ich das. Wir hoffen oft, das muss ich jetzt verstehen und sagen, das kannst du noch nicht verstehen. Jesus sagt seinen Jüngern, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht tragen. Erst müssen bestimmte Dinge verstehen. Er hat zum Beispiel zu ihnen gesagt, ich werde leiden, sterben und auferstehen. Hat die Bibel überliefert uns mindestens 3-mal offiziell verkündigt. Das heißt, er hat es ihnen wirklich offenbart. Haben sie es verstanden? Er sagt, erst mussten bestimmte Dinge passieren. Dann würde er sagen, ach so, das ist das. Ach so, das ist das. Es braucht bestimmte Dinge, bevor wir andere Dinge begreifen. Und deswegen, wenn ihr bestimmte Dinge begreift und der Herr es euch noch nicht offenbart, dann ist es halt noch nicht Zeit. Seid geduldig und seid demütig zu sagen, okay, ich verstehe es noch nicht. Aber es kommt die Zeit, dann werde ich es verstehen. Das heißt, wenn ihr Sacharja lesen, dann bestimmte Dinge, okay, darüber redet es, aber über andere Dinge, es ist noch im Dunkeln. Das heißt nicht, dass wir da kein Licht bekommen werden, aber es muss nicht sofort immer gleich Licht da sein. Und deswegen ist mein Anliegen, das Gerüst erkennen, dass ich dass die Hauptbotschaft verstehe, ohne sofort immer alle Einzelheiten deuten zu können. So lege ich die Offenbarung aus. Ich lege sie mittlerweile seit 6 Jahren aus, das heißt, ich lese 6 Jahre gerade die Offenbarung. Und ich bin bei Kapitel 14 erst. Aber ich, seit dem ersten Vorlesung weiß ich, was die Botschaft der Offenbarung ist. Ich kenne das Grundgerüst. Und das verkündige ich. Aber je länger ich dann arbeite, umso mehr entdecke ich die Äste, die Zweige, ich erkenne dann die Sehnen und die Muskeln und die Haut. Das erst im Laufe der Jahre wird immer präziser, präziser. Aber die Botschaft ist für mich von Anfang klar. Jesus Christus und seine Braut. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Das ist die Botschaft. Am Ende siegt er. Und das ist ähnlich übrigens wie in diesem Buch Sacharja auch. Also Mut zu lesen, da wo Klarheit ist, die Klarheit zu nehmen, in das Ganze zu stellen, da wo noch keine Klarheit ist, erstmal stehen zu lassen und sagen, okay, ich gehe weiter. Irgendwann mal wird das auch in den Kontext hineinpassen. Okay? Das ist, finde ich, sehr wichtig, eine Grundhaltung auch, die wir haben. So lese ich, habe ich gelesen, gelesen, gelesen. Was taucht noch bemerkenswerter in dem Buch Sacharja auf, was uns zu einer Gliederung helfen könnte? Ist euch was aufgefallen? Abgesehen von den Wiederholungen der Nachtgesichter. Ja? Ich denke, das war jetzt nicht so schwer zu erkennen, oder? Dass da bestimmte Visionen sich wiederholen. Die Frage ist natürlich, wie gehören sie zusammen, gell? Gibt es eine Logik innerhalb dieser Nachtvisionen? Oder sind sie so wirr und gibt es da auch da? Das ist dann die nächste Arbeit. Aber gesagt, das sind die Sehnen, die das verbinden sollen, okay? Aber gibt es etwas, was uns helfen könnte, dieses Buch zu gliedern? Ihr könnt auch echt Mut, etwas zu sagen, selbst wenn es falsch ist, das ist überhaupt kein Problem. Deswegen, wir arbeiten. Okay. Okay, die Zahl 4 kam vor und deswegen wäre eine gute Gliederung. Aha. Okay, also ich frage nur, das ist alles gut, also überlegen, ich habe mir auch viel Gedanken, ich habe mehrmals Gliederung geschrieben und sie wieder verworfen, weil ich beim nächsten Mal denke, nein, das passt immer noch nicht. Dann habe ich es gegliedert, geordnet, Sehnen dran gemacht. Dann habe ich gesagt, aber die Sehne passt nicht. Alles klar. Brrrt, wieder auseinander, das Skelett. Wieder angefangen zusammen. Das war meine Arbeit. Und ich habe versucht, aus dem Text, aus dem Buch Hinweise zu haben, die mir dann helfen. Das ist, also ich weiß nicht, ich liebe diese Arbeit. Das ist für mich, oh, da vergeht die Zeit. Dann, oh, ich muss ja noch kochen und dann schnell einkaufen und so. Aber ich würde so gern bleiben. Ich habe gerade einen Knochen in der Hand und dann muss ich kochen. Ja, kann ich eine Suppe machen. Okay, warum wird es denn in vier Teile? Was?
Ich jetzt gegliedert in den Teil, den ihr am Anfang gemacht
habt. Okay.
Also 1 bis 6.
Okay.
Dann hätte ich danach 1, 7
okay.
bis 6.
6, 8 oder 6, 15?
Das ist erledigt gerade. Nee, ich hätte gesagt 6,
15. Okay, das ist der. Okay, warum?
Nein, stopp, stopp.
Okay.
6, 8 hätte ich gemacht.
Okay, bis 6, 8.
Und dann hätte ich 6, 9.
Darf ich immer kurz dazwischen fragen, was der Grund für diese Entscheidung war, damit wir diese Arbeit aufnehmen? Ja? Also, ersten Teil ist klar, das ist so wie eine Einleitung, oder?
Ja, genau. Dann kommen halt all diese
Visionen. Okay, darum nimmst du sie zusammen.
Ja.
Okay.
Und dann kommen.
Weil ab Vers 9 aber nicht das als Vision ist, nimmst du es raus.
Das ist für mich keine Vision.
Okay, ist keine Vision.
Ab da, das ist für mich dann die Verkündigung, also außerhalb dieser Vision.
Ja, okay.
Sag ich mal, die Verkündigung von Christus und was er da machen wird.
Okay. Kommt Christus vorher nicht vor?
Doch.
Ah, okay.
Aber nicht mehr in Visionen aus.
Ah, okay. Wir müssen diese Dinge durchdenken und Entscheidungen treffen. Ja. Nochmal, ich sage euch, Mut zu Entscheidungen, aber Demut ist sie zu hinterfragen.
Also für mich ist quasi, okay, das sind die Visionen,
okay,
er sieht es schon im Geist, und dann ab Vers 9, dann kommt im Prinzip, ist es nicht mehr als Vision, dann wird quasi das Schatten und Bild, wenn ich es mal verkündige,
okay,
aber in dem Schatten und Bild verkündigt es gleichzeitig wieder die geistliche Botschaft.
Okay.
Dass im Prinzip der Hohepriester kommt, Joshua, der eigentlich ein Schatten oder Typus auf Christus ist, und das bis zum Ende von Kapitel 14.
Okay. Also das heißt, das erste Teil ist das, also 1 bis 6, zweite Teil ist 7 bis 6, 8 und dann geht's, dritter Teil ist 9 bis?
Ah, nee, warte, stopp, genau.
9, weil du hast ja 4 Teile gesagt.
Ja, genau. 9 bis, muss ich kurz schauen.
Ah, nee, okay. Genau das meine ich. Man denkt, er arbeitet durch und dann konstruiert man was und dann merkt, das Skelett passt nicht. Ich sage, das, was du sagst, passt für mich nicht. Nicht unbedingt aus inhaltlichen Gründen, sondern von dem Text her, weil ich glaube, dass der Geist uns hier Marker setzt. Marker. Das heißt, Post-its. Anna setzt sie. Nee, kann auch sein, dass er die hier vor dich setzt. Sag, merke auf. So, das macht er. Das heißt, er sagt, ach, hier, guck mal, wird etwas gesagt und man sagt, oh, ach, das kommt ja nochmal. Oh, warum? Und das meine ich dreimal. Und darum gliedere ich diesen Text in drei Teile. Und ich gehe jetzt nicht nur inhaltlich, weil inhaltlich ist für mich alles das Gleiche. Die Tage des Messias, aber in verschiedenen Arten und Weisen. In Visionen, in Prosa, in Schatten und Bildern. Aber das ist nur nach Inhalt zu gehen. Ist nicht so einfach sofort. Wir brauchen innerhalb der Schrift bestimmte Gliederungsmarker, die uns helfen, das abzugrenzen. Zum Beispiel, wenn man in den Evangelien ist, achtet man auf Ortswechsel. Nur als Beispiel. Wann hört eine Perikope auf und kommt die nächste? Und Jesus stieg in das Boot und fuhr ins jenseitige Ufer. Ah, okay, hier passt. Und dann trat dann ein, ja, versteht ihr so? Das heißt, ich achte auf den Text und schaue, wo grenzt die Bibel inhaltlich mir etwas ab? Genauso. Und ich wachte auf und der Engel weckte mich. Okay, hier beginnt etwas, eine neue Vision. Obwohl, es ist eine Vision, das gehört zwar zusammen, aber hier beginnt etwas Neues, okay? Ich achte auf diese Dinge, wie ordnet der Text selbst mir Und darum kann ich mir auch 8 Visionen ausarbeiten, weil eine bestimmte Überschrift mir sagt, hier beginnt etwas Neues. Inhaltlich wäre die Überschrift nicht da, würde ich gar nicht merken, dass inhaltlich wir wieder woanders sind. Ja, sondern eine Überschrift macht es mir deutlich, der Hinweis. Welcher Hinweis wird uns dreimal gegeben im Buch Sacharja, der uns helfen könnte, das Buch zu gliedern? Gibt es da etwas? So blöd, wenn ich so frage und ihr denkt, was will er von uns wissen?
Ja, ist gut herausgefunden.
Ja, das ist so meine Pädagogik. Ich will euch mit, dass ihr mit mir mitstudiert. Ich will nicht einfach nur Ergebnisse sagen.
Fürchtet euch nicht, kehrt um.
Nein.
Das ist eine zeitliche Einteilung im Jahr des Darius.
Danke dir. Es ist doch außergewöhnlich. Jetzt schlagt Zacharja auf, Vers 1. Schaut mal, im achten Monat. Ja, wenn ich das zeige, wird es eigentlich sehr logisch. Das ist eigentlich echt. Also bei mir ist es sogar mehr farbig, das sticht eigentlich wirklich raus, weil das eigentlich so mit dem Text und so eigentlich nichts zu tun hat. Also, da geht hier, wir haben eine geschichtliche Einordnung, die uns Einschnitte macht. Und die wird so formuliert. Kapitel 1, Vers 1. Im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Prophet Sachare, dem Sohn Berechias, dem Sohn Idos. Interessant, oder? Hier bekommen wir nicht nur eine zeitliche Eingrenzung. Das heißt, spätestens hier bleibe ich hier und nachdem wir die Gliederung gemacht haben, muss ich mir das hier erstmal anschauen. Was geschah? Wer ist der Darius? Was ist? Ich könnte über den achten Monat studieren und schauen, was passiert im achten Monat? Und ich würde bei den Festen Israels landen. Und dann würden die Feste Israels ja eine Rolle spielen. Das zu bestimmten, zum Beispiel Trompetenfest, Laubhüttenfest. Das heißt, wenn bestimmte Dinge zum Laub gesagt werden, dann spielt die ganze Laubhüttenfest ein Hintergrund. Wenn sie sagen, die nicht zum Laubhüttenfest nach Jerusalem ziehen, die werden Fluch erleben, dann hat das, sagt Gott sogar in eine konkrete Situation eines Festes Israels eine Botschaft. Das heißt, das muss ich auch noch berücksichtigen. Aber nochmal, da sind die Stufen, Etagen, die ich dann später machen kann. Aber ich muss erstmal mein Oberwasser haben. Okay? Aber versteht ihr, ich kann immer tiefer, tiefer, tiefer gehen und die Botschaft wird immer klarer und nicht nur klarer, die wird immer präziser werden. Und zwar immer aus dem Kontext der Bibel. Immer im Kontext der Bibel bleiben. Jetzt schaut mal. Also, wir bekommen einen Hinweis und das Erste ist, wir haben eine zeitliche Einordnung, sogar bis auf Tag, Monat und Jahr in dem Fall. Ja, im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn. Allein das geschah das Wort des Herrn. Sacharja denkt sich das nicht. Versteht ihr, das ist nicht so, ach, Sacharja denkt an Jesaja, Sacharja ist das. Nein, das Wort, es ist etwas Erstaunliches, es geschieht an ihm. Er empfängt es. Und er ist der Empfangende, er ist der Nicht-Erfindende, er ist nicht der Ausdenkende. Er ist ein Kanal. Das Wort des Herrn geschah zum Propheten Sacharja, dem Sohn, und dann wird uns der vorgestellt, okay? Und wenn wir das nachgehen würden, was wir in diesem Kontext jetzt nicht machen, wir würden herausfinden, das ist eine Linie, eine Priesterlinie. Dieser Prophet gehört zu einer Priesterfamilie, zu einer Dynastie der Priesterfamilie. Er ist eigentlich ein kommt aus dem Priestergeschlecht und die Aufgabe der Priester war unter anderem, das Volk im Wort zu unterweisen. Ja, so dazu Haggai dagegen. Nochmal eine andere Geschichte. Also das ist spannend, nochmal nachzuschauen, wer sind sie? Wenn uns Namen gegeben werden, ist nicht ohne Grund, dass uns Namen gegeben werden. Aber hier merken wir, okay, hier geht's los. Ist offensichtlich, ist ja auch Sacharja 1, Vers 1, okay? Das ist nicht so schwer. Und dann kommt das Wort des Herrn und dann heißt, der Herr ist heftig erzürnt gewesen gegenüber euren Vätern. Das ist das Wort, das geschah, oder? Und jetzt kommt und wir lesen die ersten 6 Verse und merken, ah, das ist das, was an Sacharja geschah, das Wort. Das ist, okay. Und jetzt lesen wir weiter und kommen zu Vers 7. Schaut mal, was da steht. Am 24. Tag im 11. Monat des Monats Schabbat im zweiten Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, dem Sohn Idos. Schaut mal, die gleiche Formulierung, oder? Nur ein anderer Monat. Was ist das Merkwürdige hier?
Dass nicht der Tag dann
entsteht. Erstens, da kommt, wird ein Tag hinzugefügt. Und was? Der Monat. Ein anderer Monat haben wir. Wir haben eine andere Datierung. Das heißt, hier geschieht eine neue Offenbarung, okay? Das heißt, hier beginnt wieder ein neuer Abschnitt. Diese Zeiteinordnung und dieser Hinweis macht deutlich, hier grenzt ab. Das heißt nicht, dass es losgelöst ist, aber das ist Teil 2, beginnt hier. In dem Fall ist nicht so schwierig, weil dann kommen Nachtvisionen. Aber wenn ich das frage, ich weiß, das ist schon zu spezifisch und ich weiß nicht, ob ihr drauf kommt, aber ich möchte euch trotzdem das versuchen draufzubringen. Wenn ihr das machen würdet und wenn ihr diese Gliederung schreiben würdet und das so einleiten würdet mit der Datierung, würdet ihr das so schreiben nochmal? Ja, genau. Warum nicht? Weil ihr vorher schon den Sacharja vorgestellt habt. Aber macht's nochmal. Ja, komm. Nach 6 Versen schon vergessen, wer Sacharja ist. Versteht ihr, was ich meine? Allein nur durch diesen Stil, das ist hebräische Dichtkunst zum Beispiel. Das ist eine Art, um zu sagen, hey, hier starte neu. Ich hoffe, ihr denkt nicht, er ist penibel oder so. Das ist aufmerksam. Das sind Dinge, auf die achte ich und sage, das hilft mir bei der Abgrenzung eines Abschnitts. Das heißt, das sticht so raus, das ist wie eine Überschrift. Und dann lese ich die Vision, okay? Und ich lese und ich merke, durch die Abgrenzung zum Beispiel, und ich schaute des Nachts. Ah, okay, deswegen heißt Nachtvision, ja? Dann Kapitel 7, Vers 8, okay? Hey, Entschuldigung, Kapitel 1, Vers 8, ja? Seht ihr die Überschrift? Nicht Überschrift, sondern und ich schaute des Nachts. Das Wort des Herrn geschieht an Sacharja, diesmal aber in einer Nachtvision. Er schaut etwas in einer Vision. Und dann wiederholt sich das Ganze und ich hob meine Augen auf und sah Doppelpunkt, okay? Da merkt man, ah, okay, schaut mal, das ist 1. Und dann haben wir die 6 Verse. Dann kommt 2 und dann auf einmal gliedert sich das durch diese Hinweise. Da habe ich so eine Rippe immer. Knochen und dann kommt eine Rippe, nämlich eine Vision, zweite Vision, dritte Vision. Dann folge ich dieser Struktur. Ich folge nur, ich erfinde sie nicht. Ich folge dem Text und ich sehe diese Struktur. Und immer durch diese Wiederholung, die ähnlich formuliert ist und ich hob meine Augen auf und sah. Das heißt, hier beginnt immer wieder, bekommt er neue Vision, neue Vision, neue Vision. Und ich folge dem. Und dann komme ich Kapitel 4, also übrigens 3 Vers 1 wieder und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, er sieht wieder was. Aber dann schaut mal Kapitel 4 Vers 1. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich viel, wie einen Mann aus seinem Schlaf geweckt wird. Und da sind wir wieder bei der nächsten Vision, 5. Aber allein durch diese Formulierung muss man sagen, ja, er ist doch schon, also der kriegt schon eine Vision. Das heißt, er wird nochmal geweckt. Jetzt las ich Kommentare, da ist halt zwischendurch eingeschlafen. So viele Visionen. Denken, hey, wach auf. Hallo, der ist so drin, also da schläft er nicht. Sondern es geht jetzt nicht darum, ist er eingeschlafen, nicht eingeschlafen. Leute, darüber redet nicht der Text. Das ist auch nicht das, was dich interessieren sollte, ist er eingeschlafen. Dann überlegen Sie, warum er eingeschlafen ist. Darum geht es nicht. Sondern hier wird allein durch diesen Hinweis zu sagen, hier gibt es einen Bruch in den Visionen. Das heißt, Visionen werden aufgebaut, eine Vision, und auf einmal sagt er, weckt er mich noch einmal. Das heißt, innerhalb der Nachtvision gibt es hier einen Marker, den nächsten. Das heißt hier, ich glaube, es wird aufgebaut, läuft auf die Vision hin, nämlich Jeschua und Zerubabel, und von da aus läuft es wieder zurück. So, das heißt, es gibt eine auch innerhalb einen chiastischen Aufbau der Visionen. Ah, okay, sorry. ein Chiasmus. Das ist, kommt vom griechischen Buchstaben Chi, also ein Kreuz ist es eigentlich. Und das bedeutet, es läuft aufeinander auf etwas zu und es zentriert etwas. Ja? Und das setzt sozusagen etwas in die Mitte und sagt, das ist die Hauptbotschaft. Und in dem Fall ist die Hauptbotschaft die Reinigung des hohen Priesters und der Zerubabel, der das den Tempel fertigstellt. Das steht in diesem Abschnitt im Fokus. Ja. Und jetzt lese ich weiter. Also habe ich ersten Teil mit der Datierung, okay? Das ist, weil jetzt nicht so schwer. Der zweite Teil beginnt auch mit einer Datierung und da sehen wir die Visionen. Und ich lese und ich lese und ich lese und ich komme zu Kapitel 6 und ich lese die achte Vision und ich lese Kapitel 6, Vers 9 und ich lese zwar keines und ich hob meine Augen auf, sondern ich lese und das Wort des Herrn geschah zu mir, aber was lese ich nicht? Das gehört also immer noch. Das ist der Abschluss von den Visionen. 6, Vers 9 bis Vers 15. Das bildet jetzt den Abschluss, weil das ist jetzt keine Vision mehr. Das heißt, das ist sozusagen der Höhepunkt. Darum geht's. Nämlich, es findet eine Krönung statt. Also wenn das nicht der Höhepunkt ist, dann weiß ich auch nicht. Und zwar, wer wird gekrönt? Ja, ihr seid so gut und so schnell. Der Hohepriester, Jeschua. Ja, genau, weil ein Hohepriester wird nicht zum König gesalbt. Das passt nicht. Diese Dinge werden im Alten Testament strikt getrennt. Gewaltenteilung. Priesterdienst und der Königsdienst dürfen nicht zusammen sein. Deswegen war David kein Priester, nur ein Prophet. David durfte nicht in den Tempel gehen und opfern. Das musste ein Priester tun. Aber der neue Davidit ist sogar ein königlicher Priester. Was? Wie geht das? Ach so, Leute, überlegt mal. Jesus, wenn er wiederkommt und sich auf den Thron David sitzt und der wahre Hohepriester ist, kann nicht der nach dem Alten Testament sein. Weil das dort nicht geht, das nicht, man nicht machen darf. Das heißt, das, was passiert, was passieren soll, kann nur nach dem Neuen Testament sein. Weil nach dem Alten ist es verboten. Er kann nicht diese Ordnung wieder zurückführen. Das ist unmöglich. Allein, versteht ihr? Der Hans-Peter Reuer, Heinz Spindler ist, glaube ich, kommt aus der Gegend, gell? Ich habe mit dem auf einem Fackeldrehen mal eine Freizeit gemacht. Also er hat Bibelarbeit und ich zusammen. Und er hat mir so aus der Seele gesprochen. Er hat am Anfang einen Spruch aufgezeigt von einem Unternehmer, und ich weiß nicht, wie er lautet. Ich habe noch keinen Kontakt mit dem, ihn nochmal zu fragen, wo er es hat. Auf jeden Fall, ein weltlicher Unternehmer, hat schon herausgefunden, sagt, das Problem bei allem und der Fehler, den wir immer machen, dass wir Dinge nicht zu Ende denken. Und ich bin zum Einzelnen gesagt, genau das ist der Punkt. Das ist unser Problem bei der Bibel lesen. Wir denken nicht zu Ende. Wir nehmen eine Behauptung, stellen sie in den Raum und überlegen uns, welche Konsequenz hat das? Nämlich, Jesus kommt und setzt sich auf den Thron Davids buchstäblich in Israel auf und ist dann unser Hohepriester. Denkt zu Ende. Geht das überhaupt? Ja oder nein? Was sagt die Schrift darüber? Und wenn ich zu Ende denke, kann ich sagen, ich kann nicht zu diesem Schluss kommen. Aber man denkt nicht zu Ende. Das klingt voll gut. Dann bleibt man dabei. Denkt immer Sachen zu Ende. Gott hat mir das aufs Herz gelegt und mir das gegeben. Ich bin dankbar. Zum Beispiel, ich kann kein Schach spielen, weil ich nicht über zwei Züge hinaus denken kann. Mein Sohn besiegt mich, mein Vater, die haben alle die Fähigkeit und die denken voraus und ich denke, oh, ich bin froh, wenn ich einschlagen kann und die denken nur an den fünften. Aber ich bin froh, dass das mir verborgen ist, aber das hier mir gegeben ist. Denkt die alle Züge zu Ende. Der Herr hat seine Vorhaben, er hat die Züge alle von Grundlegung der Welt durchgedacht. Und wir müssen alle durchgehen.
Aber wie konnte das dann mit Melchisedek passieren, dass von einem königlichen Priester gesprochen wird?
Weil Melchisedek gar nicht in dieser ganzen Ordnung war. Darum hat Abraham ihm geopfert. Da kam ein König aus Salem, bedeutet Jerusalem. Das heißt, dieser König kommt aus einem Jerusalem, nicht aus dem irdischen Jerusalem. Das war ein ganz anderes Jerusalem. Und er kam, und dann kam Abraham zu ihm, und hat ihm den Zehnten gegeben. Aber Abraham, von Abraham kommt was? Isaac, Jakob, Juda, Levi, Priesterdienst. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo Abraham dem Melchisedek ein Opfer dargebracht hat, hat das Priestertum Levis dem Priestertum Melchisedek ein Opfer gebracht. Der Höhere segnet den Niedrigen. Das heißt, dass der Priesterdienst nach der Ordnung Melchisedek ist höher als der Priesterdienst Levis. Das ist die Logik der Schrift. Ich habe es nur zusammengefasst, was die Bibel erklärt. Ja? Und da, das heißt, da wird uns vorgeschattet, dass es ein was Größeres gibt. Schon bei Abraham wird deutlich gemacht, es gibt ein höheres Priesterdienst wie der Priesterdienst Levis, der dann erstmal überhaupt noch kommen wird. War der schon da? Und dann sagt, du bist König nach der Ordnung Melchisedek. Dich habe ich eingesetzt. Das heißt, Gott stellt in den Psalmen schon diesen König nach der Ordnung Melchisedek vor und sagt, das ist der wahre Priesterkönig. Auf den kommt es an. Alles andere sind nur Schatten. Und darum brauchst du sogar bei den Schattenbildern zwei. Nämlich ein König und ein Priester. Weil das nicht das Eigentliche ist. Da geht es nicht zusammen. Die sind nur Bilder. Wenn wir einen Hohepriester im Alten Testament lesen, dann wissen wir, er schattet nur Christus vor. Aber er ist es nicht. Wenn wir einen König sehen, dann sehen wir, das ist... Er ist ein König, aber er schattet nur Christus vor. Es ist nicht. Denn in Christus werden diese beiden Linien vereint. Darum geht's. Darum geht's. Wo waren wir? Wie sind wir dahin gekommen zum Königen? Gliederung. Ja. Also, Abschluss, Kapitel 6. Kommen wir zu diesem, das heißt, wir sind hier beim Höhepunkt vom zweiten Teil. Beim ersten Teil war der Höhepunkt welcher? Da sprachen wir gestern Abend darüber. Und sie merkten auf und taten Buße und sagten, stimmt, Gott erfüllt seine Prophezeiungen. Alles klar, darum geht es im ersten Teil. Merkt auf, tut Buße, kehrt um, denn Gott steht zu seinem Wort, sie werden erfüllt. Bam. Das ist die erste Botschaft. Dann kommt die zweite Botschaft, er wird seinen Hohenpriester salben. Diese Prophetie, auf die sollen wir auch Acht geben, die wird sich nämlich auch erfüllen. Das ist der zweite Teil. Und jetzt schaut mal Kapitel 7, Vers 1. Wie geht's da los? Und das geschah im vierten Jahr des Königs Darius. Da geschah das Wort des Herrn zu Sacharja am vierten Tag des neunten Monats im Monat Kalef. Als nämlich Babel und so weiter. Ja? Bethel. Als nämlich Bethel und so. Das heißt, hier haben wir den nächsten Marker. Und weil wir die ersten zwei schon entdeckt haben, sind wir bei dem nächsten, das heißt, hier beginnt der dritte Teil. Ja. Und jetzt, um jetzt für mich selbst rauszufinden, gibt es noch einen vierten Teil oder sogar einen fünften Teil? Was muss ich machen? So, dann gucke ich, finde ich sie noch irgendwo? Und was finde ich? Ich finde sie nicht. Also habe ich wie viele Teile? Drei. Das ist eine natürliche Gliederung aus dem Text. Und nicht nur, weil ich, schaut mal, die anderen ist es so, deswegen sage ich, die ist immer theologisch. Man liest und dann hat man, okay, das sagt das, das sagt das, dann sagt er das. Und dann versucht man das ja anzuordnen. Und dann macht man daraus eine Gliederung. Aber diese Gliederung kommt aus meinem Verständnis über die Aussagen des Textes. Aber ich versuche, die Gliederung aus dem Text zu heben, oder sogar ohne die einzelnen Teile erstmal zu verstehen. Ich schaue, gibt mir der Text eine natürliche Gliederung? Und dann nehme ich sie mir und dann frage ich mich, warum gliedert der Heilige Geist den Text denn so? Und dann kommen sogar Teile, wo ich denke, aber wie passt das jetzt da rein? Aber es muss reinpassen, weil er hat es so geschrieben. Also sage ich, Herr, bitte, gib mir. Und er sagt, Willi, lies. Das habe ich schon gemacht, lies noch einmal. Aber Herr, ich habe es schon 7-mal. Dann lies 14-mal. Oh Mann. Ich lese und nach einer Weile... So folgen wir dem Geist, folgen wir dem Wort und lassen uns vom Wort leiten und merken wir auf. Das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ich den Text nicht oft lese, werde ich die Formulierungen die Wiederholungen, die werden mir nicht so auffallen. Vor allem in dem ganzen Buch. Hey, es heißt, und der Herr sprach, und der Herr sprach, und der Jahwe sprach, und der Herrscher sprach, und der Herr, es ist ja permanent. Also da zu schauen, zum Beispiel, wie wird gesagt, es ist ein Unterschied wie, und das Wort des Herrn geschah zu Zacharie, wie, und der Herr sprach. Zum Beispiel, nur als Beispiel. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Oder, und im vierten Monat, in König Darius, da geschah das Wort des Herrn zu Zacharie. Obwohl beides das gleiche aussagt, der Herr redet zu Zacharie, wird durch die Formulierung gesagt, das ist ein anderes. Also es geht nicht um die Qualität, sondern hier wird das herausgenommen und sagt, das, es wird wie so drüber gestellt, das ist jetzt die Offenbarung. Und dann geht es drunter und der Herr redet. Aber mit dieser Datierungsgeschichte wird das als ganz, das ist das ganze Reden. Ja, was hat er da gesagt? Einiges hat er da gesagt. Und dann wird das runtergebrochen. Jetzt Kapitel 7, also sind wir beim letzten Teil. Aber da das ist der Hauptknochensatz, sage ich mal. Da gibt es nämlich auch Rippen. Und da, wie kriege ich daraus, wie wird das gegliedert? Habt ihr eine Idee? Worauf könnte man da achten? Natürlich wieder auf Wiederholungen, okay? Was wiederholt sich da? Ich gebe euch ein paar Verse, ihr guckt da hinein, damit wir jetzt die Zeit nicht überstrapazieren. Und dann findet ihr vielleicht mit mir das heraus. Schaut mal, Kapitel 7, Vers 4. 7, Vers 4, habt ihr es? Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Doppelpunkt, oder? Vers 8. Und das Wort des Herrn geschah zu Zacharia. Doppelpunkt. Kapitel 8, Vers 1. Und es geschah das Wort des Herrn, des Herrscharen. Doppelpunkt. Kapitel 8, Vers 18. Und das Wort des Herrn, der Herrscharen, geschah zu mir. Doppelpunkt. Okay? Das ist für mich die natürliche Gliederung. Das sind die Rippen. Das heißt, ich habe hier vier Reden Gottes. Kapitel 7 bis 14 ist ein Abschnitt. Das ist ein Abschnitt. Kapitel 1, 1 bis 6 ist ein Abschnitt. Ah, ich hab's doch hier. Hallo, Willi. Schaut mal, ich habe sogar das aufgeschrieben. Teil 1, ich habe sogar das wollte ich noch nicht zeigen, weil ich noch nicht mit den Überschriften arbeiten wollte. Kapitel 1, 1 bis 6 ist ein Teil, Teil 2 ist Zacharia 1, 6 bis 15 und dann Teil 3 ist Zacharia 7, 1 bis 14, 21, das ist ein ganzer Teil. Ja, und da geht man dann in die Untergliederung. Aber diese Untergliederung ist noch einmal wie? Ich schaue mal gleich, ob ich sie hier habe. Das sind die Visionen. Da kommen wir nochmal hin. Ja, hier, schaut mal. Wir haben zuerst vier, da wird eine Frage gestellt, habt ihr schon gelesen, nach dem Fasten. Sollen wir noch fasten? Beim ersten Mal lesen, was hat das jetzt mit dem Fasten zu tun? Aber interessant, ja, wie ist das Fasten und so? Nein. Das muss man im Kontext verstehen, was geht es da? Also wird die Frage nach dem Fasten gestellt und Gott gibt vier Antworten darauf. Spannend, wie Gott darauf reagiert. Warum fragen sie nach dem Fasten und warum gibt Gott auf diese Art und Weise vier Antworten? Das ist das in diesem dritten Teil. Aber wir finden noch etwas Interessantes. Geht mit mir in Kapitel 9, Vers 1. Was steht da? Ausspruch. Wort des Herrn. Man kann es übersetzen, Last des Herrn sogar. Last. Aha. Last. Ja. Wenn ich mit euch morgen vielleicht, wir haben noch einmal nachher gehe, dann werden wir in Jeremia gehen und dann wird Gott sagen, dass kein Prophet aufstehen und sagen, Ausspruch des Herrn oder Last des Herrn, denn ihr seid mir zu Last geworden. Also Last des Herrn ist das, Gott legt ein Wort auf und sagt, du musst es weitergeben. Und das ist, also ich kenne das, das ist eine Last. Übrigens, dann predige ich so lange, bis diese Last weg ist. Und manche sagen, wieso wiederholst du? Ich muss so oft wiederholen, bis die Last weg ist. Das ist so, wie ich gieße mir ein, dann trinke ich einen Schluck. Und wenn es immer noch drin ist, nach Hause gehe, der Sonntag ist für mich echt schlecht. Warum? Weil ich habe es nicht ausgegossen, was der Herr auf mich gelegt hat. Und das muss alles raus. Und wenn irgendwann, hey, ich bin leer, dann sage ich Amen, dann gehe ich wieder. Und wenn ich nicht leer, dann muss ich den nächsten Sonntag hin und dann muss ich das erstmal loswerden. Aber das Problem ist, bis dahin hat er wieder reingegossen. Deswegen dauert es 2 oder 5 Jahre, weil das alles raus ist. So, Last des Herrn ist etwas, das heißt etwas, was Gott als eine Last aufs Herz legt. Es ist etwas, was man mitteilen muss. Und das ist nicht unbedingt einfach. Das heißt, es ist eine wichtige Botschaft. Es ist dringlich. Es ist ein Ausspruch. Das hebt nochmal die Aussage nochmal auf anderen Level. Wie zum Beispiel, Wort des Herrn geschah zu mir. Oder Ausspruch des Herrn ist nochmal Last des Herrn. Und wir finden das Kapitel 9, Vers 1. Und schaut mal, lesen wir. Und dann finden wir es nochmal in Kapitel 12, Vers 1. Ausspruch, Last des Herrn über Israel. Allein noch durch diese Wiederholung, was finde ich? Ich finde Unterpunkte, oder? Gliederungen. Ich nenne das jetzt mal Rippchen. Ja? Könnt ihr mir folgen? Das ist die Arbeit, die ich mache, um eine Gliederung mehr zu bekommen, die ich aus dem Text versuche zu heben.
Anna. Warum gliederst du ab 8,60 nochmal einzeln? Da steht Ausspruch der Herr der Herrscher.
Weil der Herr der Herrscharen auch zwischendurch immer wieder vorkommt. Wir haben allein Kapitel 8 10 Mal Herr der Herr spricht. Aber es ist, und das Wort des Herrn geschah zu mir. So spricht der Herr der Herrscharen. Das heißt, wir haben verschiedenste Art, also Formulierung, wie das Wort an Jesaja ging. Und dann an den verschiedenen Formulierungen mache ich die Gliederung. Richtig. Bei allem spricht der Herr der Herrscher, bei allem spricht Gott. Aber weil der Geist immer eine andere Formulierung nimmt, macht er mir deutlich, hey, achte darauf. Das sind Unterpunkte. So, der Herr der Herrscher und das Wort des Herrn geschah zu mir. Doppelpunkt, so spricht der Herr der Herrscher, Vers 19, Vers 20. So spricht der Herr der Herrscher, Vers 23. So spricht der Herr der Herrscher. Das heißt, in meiner Gliederung gehe ich immer noch weiter. So, dementsprechend beginne ich so und dann gehe ich hin und das wird dann immer feiner. Deswegen versteht ihr, warum meine Gliederung dann irgendwann mal so dick wird, weil ich dann immer präzise, immer feiner gehe und so nehme ich mir meinen biblischen Text, ich kopiere ihn mir in mein Dokument, ich bin dann in Apple Pages, ist egal, Word, und dann gehe ich hin und arbeite mit dem Tabulator, einfach nur so Enter-Tabulator, ja, das heißt, ich rück ein, Enter, setz das drunter. Dann denke ich, wo gehört das zu? Zack, Ende. Und dann gucke ich mir an und ich sehe die Strukturen. Ich sehe, das gehört zusammen, das ist ein Absatz. Und dann nehme ich einen Stift und ziehe mit dem markiere es farblich. Das ist das Gleiche. Das heißt, die Überschrift, nur als Beispiel meinem Text hier, die Oberüberschrift sind gelb, grün in dem Fall. In einem anderen Buch kann das gelb werden, das spielt keine Rolle. Aber da finde ich, das ist überall grün, das sind meine. Das, wenn ich rosa mache, das ist wiederum eine weitere Unterschrift. Das heißt, wenn ich meine Bibel aufschlage, sehe ich schon visuell, wo ich bin. Wenn ich das lese, weiß ich, ich bin jetzt bei dem Unterpunkt. Aber das habe ich mir erarbeitet und mir nicht selbst von jemandem reinmalen lassen, das hätte ich nicht verstanden. So. Und so bin ich schon, strukturiere ich für mich den Text, damit ich vor lauter vielen Dingen und komplizierten Dingen, dass ich nicht den roten Faden verliere. Dass ich mich auch beim Lesen nicht verliere. Denn ich verliere mich sehr schnell in Details. Da bleibe ich hängen und denke ich, hey, wie passt das? Ich gehe zurück, hier bin ich da, alles gleich, weiß Bescheid. Zumindest versuche ich Bescheid zu wissen und arbeite.
Hast du dir schon mal überlegt, warum das so kompliziert ist?
Ja, weil es ein Geheimnis ist. Okay. Weil es ein.
Du musst ja echt in ganz jungen Jahren, musst du da. Zu Jesus finden, damit
Nein.
die Zeit investieren kann.
Nein. Nein. Aus Folgendes. Erstens, nicht allen ist das gegeben. Deswegen hat er eingesetzt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ja. Das heißt, nicht jedem ist gegeben, in dieser Art und Weise die Bibel zu studieren. Aber jedem ist es gegeben, diese Weise zu hören. Ob jung oder alt. Ja. Meine Aufgabe ist, diese Arbeit zu leisten. Meine Aufgabe ist aber, euch diese Arbeit vorzustellen. Und ihr, je nachdem, nach Zeit, Vermögen, Kraft, Begabung, bekommt geübte Sinne. Das Hebräerbriefschreiber sagt, nach so einer langen Zeit könntet ihr schon längst Lehrer sein. Aber ihr müsst immer noch Milch trinken. Und meine Aufgabe ist, dass ihr aufhört, Milch zu trinken. Ab und zu dürft ihr auch Milch trinken. Aber ihr dürft auch gerne mal einen schweren Roten trinken. Ja, versteht ihr? Also, es ist wirklich, ich mache ein Beispiel. Zu mir kam einer aus der Gemeinde, ein Bruder, und sagte: Willi, ich kann nicht lesen. Also, was er damit meint, nicht, dass er nicht lesen kann. Er ist selbstständig und im Immobilienbereich macht Finanzierungen, also er muss lesen. Aber er sagt: Weißt du, wie schwer es mir fällt, mein Kleingedrucktes, alles das zu lesen? Das ist für mich mühsam. Wie für mich ist mühsam, die Bibel zu lesen, sage ich: Lieber Bruder, so und so, kein Problem, wir machen einen Deal. Ich lese für dich. Aber ich bitte dich und erwarte dir, komm und hör die Predigten an. Setz dich in die Bibelstunden. Hör es an. Ich werde es für dich lesen. Aber du sollst es hören. Wenn du nicht lesen kannst, ich lese für dich. Aber du kannst dich da nicht entziehen und sagen, ich kann nicht lesen, dann ist es, und dann hörst du wenigstens. Ja. Und so mache ich das. Und die anderen wiederum, die nach einer Weile, habe ich das Gefühl, sie brauchen mich nicht mehr, weil sie es jetzt selber lesen. Und eigentlich ist das so mein Ziel, dass ich sagen kann: Gerd, du kannst lesen, dann kann ich sagen, dann gehe ich dahin, wo sie es noch nicht lesen können. Das ist eigentlich so mein Anliegen. Ja. Das in Sprache, dass Johannes Evangelium, und führe sie zu Jesus. Ja, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. So, das ist nicht Menschen an mich binden. Das ist nicht mein Anliegen. Dass man sagt: Oh, yeah. Oh, gutes Slogan für meine Diät. Nein, aber das ist oft das, was ich beobachte, ist, dass ich kann mich erinnern, ich saß in einer Vorlesung und kam mein Lehrer und sagte, erklärte was und zeigte mir das, woher er es hat. Und dann sagte etwas, darüber habe ich nachgedacht, dass sehr, sehr viele ungern ihre Quellen preisgeben. Sie sagen nicht, woher sie was haben. Warum? Weil das könnte ja die anderen dazu bringen, dass sie dahin gehen und nicht mehr zu dem Lehrer gehen. Oder dass sie halt es entdeckt haben. Und ich habe darüber echt nachgedacht und mir vorgenommen, nicht so einer zu sein. Zum Beispiel, ich kenne meine Pappenheimer. Ich kenne auch die jungen Brüder oder älteren Brüder, die bei mir saßen oder sitzen und dann auch predigen. Und dann Dinge vermitteln und ich sitze da und denke, ja, Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Kenne ich doch. Aber sie präsentieren so, als ob sie, also die sagen sogar Wort für Wort in dem Wortlaut und haben sogar die gleiche Gestik, die ich mache, dabei. Und ich weiß, woher es kommt. Meine Frau grinst nur, wenn sie das sieht. Und der, wie ich euch es beigebracht habe. Und ich sage, okay, ich werde niemals ihm sagen, hey, woher hast du es? Ich denke mir, alles klar, Michael. Ich weiß, was der Herr noch an dir tun muss. Ja. Und du hast noch ein paar schwere Tage vor dir. Denn ich habe sie selbst durchgemacht. Ja. Das heißt, die Lektion, die so wichtig ist und die auch übrigens mich befreit hat, das Wissen ist außerhalb von uns. Die ist nicht in unserer Intelligenz verankert. Es ist nicht nur, weil ich intelligent bin, kann ich das entdecken. Weil ich den Geist Gottes habe, kann ich das entdecken. Es wird gegeben. Versteht ihr, wenn es so wäre, dann würde ich denken, was ist, wenn ich nichts mehr entdecke in der Bibel? Dann bin ich ja meinen Job los, oder? Das wäre Katastrophe. Was ist, wenn mir nichts mehr einfällt? Du kommst nicht fertig mit dem Einfall, weil es nicht deins ist. Das ist unergründlich und der Geist Gottes gibt. Der Brunnen ist so tief. Das ist das Gefühl, wenn du jetzt in die Adria fährst, nach Kroatien zu Urlaub und das Glas nimmst und schöpfst und guckst, ob es zurückgegangen ist. Und denkst, und dann schöpfst noch einmal. Immer noch das gleiche Stand, guckst beim Stein. Und dann schöpfst noch, das Ding wird nicht weniger. Obwohl du schöpfst, so ist es. Du schöpfst es und der Pegel bleibt einfach. Ja. Und ich habe das Gefühl, je mehr man schöpft, umso voller wird es. Ja. Wir werden nicht fertig, bis wir von Angesicht zu Angesicht in diese Herrlichkeit hineinschauen werden.
So, kurze Erinnerung, wir waren bei dem Punkt, warum es ein Geheimnis ist.
Danke. Ihr merkt schon, zu viel da drin. Es ist ein Geheimnis, weil Gott es den Seinen offenbart. Er offenbart es und er hat gesagt, den Weisen dieser Welt hab ich es verborgen. Den Gelehrten dieser Welt habe ich es verborgen. Aber den Unmündigen habe ich es offenbart. Es ist ein Geheimnis. Und es muss offenbart werden. Aber es wird nicht durch Philosophie, es wird nicht durch die Weisheit der Welt offenbart. Es wird nicht offenbart, wenn du dein Doktoralstudium hast und Doktor in Hebräisch und in Griechisch oder in Soziologie oder in Orientalik oder sonst etwas. Das ist nicht das Werkzeug, um dieses Geheimnis zu bekommen. Die Bibel sagt, wenn das Herz sich zum Herrn wendet, dann wird der Vorhang gelüftet. Solange das Herz sich nicht zu Jesus wendet, bleibt es wie eine Decke, wie bei Mose. Man liest es und man denkt, naja, ich kenne die Geschichten. Ist mir alles klar, ich kann sogar auswendig. Aber ich verstehe es nicht. Genau das ist es. Offenbaren. Puh. Kennt ihr das? Ihr lest die Schrift und habt das Gefühl, man sieht den Vorhang und man hat das Gefühl, ich merke, da scheint die Sonne. Da ist mehr dahinter. Ich spüre irgendwie, aber ich kann es nicht sehen. So ist es. Dahinter scheint die echte Sonne. Und der Vorhang muss weg sein und dann heißt das, und dann werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wenn wir da hineinschauen, in diese Sonne, in dieses Licht. Und wie bei der normalen Sonne, es macht einen braun. Wir gehen nicht hin, sitzen und sagen, ich muss braun werden. Wir können es machen, eine bräune Creme holen. Das sieht echt eklig aus. Da kann man es bräunen. Man kann sogar in ein Solarium gehen und sich bräunen und man merkt, das ist nicht echt. Aber man kann sich hinlegen auf den Stuhl und einfach sich in die Sonne legen und dann macht die Sonne ihre Arbeit. Und das ist das Problem. Wir suchen uns überall Cremes und wir gehen auf so Bänke und holen einen künstlichen Christus daher. Und merken, das passt alles irgendwie nicht. Und bei manchen sieht es echt hässlich sogar aus. Aber wenn wir von Angesicht zu Angesicht diesen Herrn schauen, dann verwandelt er uns immer mehr in sein Bild. Das färbt ab. Wie Mose phosphorisiert wurde vom Gesetz. Wie viel mehr werden wir phosphorisiert von der Herrlichkeit des Christus? Aber liebe Freunde, nochmal, wenn ich aber nicht mal weiß, dass ich darin Christus finde, wie soll ich das dann sehen? Versteht ihr? Wenn man mir immer davon sagt, ich sehe da Israel oder das, dann werde ich niemals Christus sehen. Dann, darum wird es auch nie diese Wirkung auf mich haben. Mein Job ist zu sagen, sucht Christus. Und ihr werdet ihn finden. Klopft an, sucht und ihr werdet finden. Bitte, wendet euch zu mir und ich wende mich zu euch. So beginnt Zacharia. Ja. Ich liebe es, wenn ihr meine Sätze beendet. Das schafft eine Verbundenheit. Wie bei einem alten Ehepaar. So, wir enden mit der Gliederung. Drei Teile. Die ersten sechs Verse. Dann kommt das zweite Teil. Ab Kapitel 1, ab Vers 7 bis Kapitel 6, Vers 15. So. Ihr wisst nicht, wie oft ich im Bett lag und mir das im Kopf alles vorgestellt habe und das geschoben habe. So. Und dann kommt der dritte Teil, Kapitel 7, Vers 1 bis 14, Vers 21. Das ist der dritte Teil. Super. Und dieser dritte Teil, oder der zweite Teil wird unterteilt durch die acht Visionen plus dem Höhepunkt. Und der dritte Teil wird unterteilt vier Antworten Gottes auf die Frage des Fastens und zwei Aussprüche. Das heißt, der vierte Teil, das heißt Kapitel 9 bis 14 gehört zusammen in den Kontext von Kapitel 7 und 8 auch. Das gehört alles zusammen. Das ist eine Thematik, aber wird unterteilt. Das ist nicht etwas, was irgendwo hingehört. Sonst hätte dann nochmal eine Zeitanteilung gegeben. Nicht zerreißen, aber prüfen und das Gute behalten. Genau. Ja, das nochmal, ich habe mir, ich weiß nicht, wie viele Gliederungen angeschaut. Weil ich wollte sehen, wie wird das getan. Und ich habe so gehofft, dass ich einen sehe und sage, ja, genau das, was ich da finde. Zumindest fand ich eins, wo man sagt, wir finden 8 Visionen. Oder es sind 4 Aussprüche. Da sind viele einig in diesen Dingen. Aber die Grobgliederung, da fand ich nur wenige, die gesagt haben, wir haben eine Gliederungsstruktur durch die. Und da gab es wirklich nur sehr wenige, die das gesehen haben. Aber es gab es. Ich bin da nicht alleine. Das ist gut. Gott sei Dank, ja. Weil auch das ist nur Stückwerk. Wunderbar, Pause. Sehr gut. Bis.